Auch von mir einen guten Morgen. Ich freue mich wieder, mal hier vorne zu stehen. Die letzten beiden Predigten von mir über Abraham sind ja schon eine Weile her. Deswegen möchte ich am Anfang einen Rückblick wagen über das, was wir schon ja zusammen entdeckt haben. Und mir war bei alledem immer der Transfer für unser Leben wichtig. Denn Paulus schreibt auch im Römerbrief in Kapitel 15, Vers 4, alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf das wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Und dadurch wird für mich deutlich, dass gerade im Erarbeiten der Biografien der Menschen im Alten Testament Segen liegt. Und das ist auch für mich die Motivation, so detailliert auf Abrahams Leben zu schauen. Es gibt so viel zu entdecken, was noch heute in meinem Leben und im Leben von uns allen und unserer Gemeinde Anwendung finden kann. Und deswegen wollen wir nochmal die Schritte nachvollziehen, die uns bis zur Jordanebene gebracht haben, an der Lot und Abraham jetzt stehen, um sich voneinander zu trennen. Das war nämlich das Ende der letzten Predigt. Angefangen hatte alles mit dem ersten Schöpfungstag in Abrahams Leben. Gott offenbarte sich und es wurde hell um ihn. So fängt ja jedes Leben mit Gott an. Auf einmal sehen wir klar, Gottes ewiges Licht umleuchtet uns und die Dunkelheit wird verdrängt. Doch mit jeder göttlichen Erleuchtung eines Lebens kommt auch Verantwortung. Gott spricht zu Abraham: Geh aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Was ist Gottes Vision für mein Leben? Gott hat auch mich mit seinem Licht umgeben, hat die Dunkelheit vertrieben und ich darf jetzt sein Kind sein. Welche Vision hat Gott für mich? Welche Vision hat Gott für dich? Es geht hier nicht zwangsläufig um Mission. Das ist ja immer so ein frommer Reflex, den wir haben. Wenn er jetzt Vision sagt, dann heißt das bestimmt, ich muss nach Uganda in die Mission. Aber es geht zuerst mal darum, Gottes Vision für dein Leben zu erkennen. Und wenn wir den Auftrag Gottes an Abraham herunterbrechen, heißt er: Vertraue mir bedingungslos und du wirst Wunder erleben. Dass Abraham alles hinter sich lassen soll, kann nur bedeuten, dass ab jetzt Gott seine einzige Konstante ist. Er ist sein Kompass. Und Gott wird das Wunder tun und ihn führen in ein Land, das Gott auserwählt hat. Und er wird ihn zu einer großen Nation machen. Gott spricht hier von einem Leben, das durch Nachfolge geprägt und durch Wunder gesegnet sein wird. Und hier möchte ich kurz klarstellen, dass es nicht um Wohlstandsevangelium geht. Es heißt nicht, dass mit Gott alles gut wird. Man darf nicht vergessen, dass dem Führen Gottes der absolute Kontrollverlust vorangeht. Du kannst nur Hände füllen, die nichts festhalten. Was halten wir fest? Was hält uns davon ab, Gottes Vision zu leben? Bei Abraham war es seine Trägheit, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Er genoss es sehr, wenn jemand anders die Entscheidung für ihn traf und er sich nur anschließen musste. Und deshalb war es für ihn sehr entspannt, dass sein Vater in Ur in Chaldäa die Initiative ergriff, die Verheißung, die Vision Gottes umzusetzen. Es ist nur zu blöd gewesen, dass sie gar nicht für ihn, für Tara, sondern für Abraham bestimmt war. Aber als Eltern und als Vater kenne ich das zu gut, Entscheidungen für meine Kinder zu treffen. Manchmal wissen die auch einfach nicht, was sie wollen. sie sind doch so unentschlossen und so unerfahren und so allein. Was ich aus diesem kleinen Detail für mich als Vater lernen möchte, ist, dass ich meine Kinder zu eigenverantwortlichem Handeln erziehen möchte. Entscheidungen, die Bestand haben für den, der sie trifft. Ich sehe in der Geschichte einen Vater, der seinen Sohn bevormundet und einen Sohn, der es versäumt, seine Verheißungen wahrzumachen und Gottes Vision für sich zu leben. Und diese Antriebslosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Plan kostet Abraham dann wertvolle Zeit. Und erst als Abrahams Vater Tara dann stirbt, verschwand auch die Möglichkeit für Abraham, sich seiner Verantwortung zu entziehen. Und Abraham stellte sich der über ihm ausgesprochenen Vision Gottes, in Abhängigkeit zu ihm zu leben und alles von ihm zu erwarten. Bevor wir uns weiter ins Gedächtnis rufen, was dann geschah, müssen wir noch eine Anweisung Gottes im Hinterkopf behalten. Sei ein Segen. So die genaue Übersetzung aus dem Hebräischen, du sollst ein Segen sein. Doch so ganz hatte Abraham seine Vision noch nicht verstanden. Und Lot ging mit ihm. Das ist so ein kleiner Satz, den Mose in der Berichterstattung über Abraham einfügt. Genauso klein und unbedeutend, wie es wohl auch Abraham schien, Lot zurückzulassen. Ganz beiläufig und desinteressiert erscheint uns dieser Satz, der doch so viel aussagt. Nämlich Abrahams zweites Problem, was ihn nicht losließ, seine Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Und im Gehorsam eben auch ungehorsam zu sein. Diese Eigenschaft Abrahams zieht sich wie ein roter Faden durch viele seiner Entscheidungen. Zunächst also ließ er Lot nicht in Ur zurück. Wobei das, wie schon erwähnt, nicht seine Entscheidung war. Dann nahm er Lot von Haran aus mit ins Land Kanaan. Und dort angekommen, begegnet ihm die erste Herausforderung, eine Hungersnot. Manche Ausleger gehen hier von der ersten Auswirkung des Ungehorsams Abrahams für seine Umwelt aus. Wir erinnern uns an den Satz, du sollst ein Segen sein oder sei ein Segen. Er hatte Lot nicht zurückgelassen. Und Gott versuchte durch diese herausfordernde Situation, Abraham auf sich aufmerksam zu machen. Doch im Angesicht dieser Notlage scheint Abraham völlig Gottes Vision für sein Leben aus den Augen zu verlieren. Anstatt seiner Umwelt Gottes Segen zu bringen und Segen Gottes zu sein, brachte er den Fluch über das Land, weil er in seiner Unentschlossenheit und Gleichgültigkeit den Rahmenvertrag seiner Vision verletzt hatte. Und anstatt sich damit auseinanderzusetzen, flieht er. Die totale Abhängigkeit von Gott weicht einer zunächst rationalen und doch verhängnisvollen Idee. Abraham entscheidet, mit seiner Familie und seinen Angestellten, seinem kompletten Haus nach Ägypten zu ziehen. Denn Ägypten hatte ja so einige Vorteile. Erstens war der Wasservorrat durch den Nil garantiert und zweitens ebenso gute Ernten absehbar. Denn der Nil brachte jährlich durch die Überflutung immer nährstoffreichen Schlamm auf die Äcker. Die Versorgung seines ganzen Hauses würde somit sichergestellt sein. Das einzige Problem war jedoch, dass Abraham sich bei seiner Entscheidung nicht von seiner Vision leiten ließ, sondern nur von vordergründig vernunftgeleiteten und eigensinnigen Überlegungen. Das macht dann auch deutlich, als er bei der Überquerung der Grenzen überlegt. Womöglich war er gerade dabei, seine wunderschöne Frau anzusehen, als ihm der Gedanke kam, dass vielleicht auch der Pharao Gefallen an Sarah haben könnte. Sehr wahrscheinlich würde der Pharao ihn umbringen lassen, um an Sarah heranzukommen. Und so überlegte sich Abraham, einfach zu behaupten, Sarah sei seine Schwester. Aber nicht mal er selbst wollte diese Halbwahrheit aussprechen. Er wies Sarah an, diese Notlüge in die Welt zu setzen. Was dann folgte, war ein Skandal. Der Pharao nahm sich tatsächlich Sarah zur Frau. Doch bevor diese Beziehung vollzogen werden konnte, ließ Gott Plagen über die Ägypter kommen, um Abrahams Willen. Wieder muss Gott in der Umwelt Abrahams zu deren Nachteil eingreifen, wo er doch Segen sein sollte. Der Pharao ist sehr bestürzt über Abrahams Haltung gegenüber der hohen Moral und Ethik der Ägypter. Niemals wäre Ehebruch für den Pharao eine Option gewesen. Um nicht weiter unter Gottes Fluch zu stehen, bittet der Pharao Abraham zu gehen. Abraham verlässt mit allen Geschenken, die er als Gegenleistung für seine Halbschwester Sarah bekommen hatte, den Hof des Pharao und reist als reicher Mann aus. Und Lot mit ihm. In all der Zeit, Einzug nach Kanaan, Hungersnot, Flucht nach Ägypten, spielt Gott im Leben Abrahams keine Rolle. Alle Entscheidungen, Vertuschungsversuche, alle Pläne hatte Abraham mit sich bzw. mit Sarah ausgemacht. Man kann auch und man muss eigentlich auch davon ausgehen, dass noch mehrere Leute eingeweiht waren, sonst hätte sich ja jemand verplappert. Abraham musste sagen, Leute, wir ziehen das jetzt so auf, dass Sarah meine Schwester ist und ihr sagt alle nichts. Wie peinlich im Nachhinein für Abraham. Er zieht also als reicherer Mann aus Ägypten herauf, als er nach Ägypten hinabgezogen war. Augenscheinlich also ein Erfolg, auf ganzer Linie. Mit ein wenig Tricksen und Anpassen der Wahrheit war es Abraham gelungen, Profit aus der Situation und der ganzen Flucht vor der Hungersnot zu schlagen. Und noch jemand hatte in dieser Zeit sein Vermögen klug investiert. Lot, Abrahams Neffe. Auch Lot hatte an Herden und Haus zugelegt und ging wohlhabender aus der kleinen Episode Ägypten hervor, als er in diese gestartet war. Auch für ihn hatte das sich an Abraham halten durchaus ausgezahlt. Doch genau dieser Umstand brachte jetzt die Kehrtwende für beide riesigen Herden. Für beide riesigen Herden war in der Umgebung nicht genügend Wasser und Weideplatz. Die Hirten Abrahams stritten mit den Hirten Lots um jeden Meter und verteidigten die Wasserstellen. Zeugen dieser Auseinandersetzung waren die Einwohner des Landes, die alles mit ansahen. Und da wurde Abraham klar, dass er sich dieser zuspitzen Situation jetzt mal annehmen musste. Und er sprach mit Lot über die Lage und eröffnete ihm seine Entscheidung, dass sie sich trennen mussten. Denn sie waren schließlich Brüder. Ich möchte meinen Blick heute auf einen Schwerpunkt ausgehend von diesem Satz legen. Denn er hat durchaus weitere Folgen als nur die Trennung zweier Brüder im Geiste. Es ist nämlich so, dass in vielen Kommentaren und Auslegungen an dieser Stelle der Auslegungsschlüssel verändert wird. Bis hierhin werden die Entscheidungen Abrahams in den Kommentaren im Lichte seiner Verheißung und seiner Beziehung zu Gott gesehen und bewertet. Und man kommt zu dem Ergebnis, dass Abraham Gottes Vision für sein Leben nicht konsequent lebt und somit im Ungehorsam lebt. Doch an der Stelle jetzt wird diese Herangehensweise verändert. Hier schwenken die Ausleger um und sehen hier einen glaubenden und vertrauenden Abraham. Ich vermute jedoch eine andere Ursache für Abrahams Herangehensweise und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was das für das Verständnis der Geschichte bedeutet und was wir daraus lernen können. Nachdem Abraham erkannt hatte, dass die Konfrontation der Hirten zunehmende Probleme mit sich brachte, entschied er, dass Lot und er sich trennen mussten. Zu jener Zeit befand sich das Haus Abrahams, also alle Mitarbeiter, die ganze Familie, alle Herden, oberhalb der Jordanebene. Abraham ließ Lot den Vortritt, in welche Richtung er sich ausbreiten wollte. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor Jahwe Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts. Und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Lande Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren böse und große Sünder vor dem Herrn. Der Text zeigt hier die Auswirkungen eines biblischen Prinzips, welches ich auf den ersten Blick übersehen habe und auf das ich in diesem Abschnitt auch eigentlich überhaupt nicht vorbereitet war. Jüngerschaft oder Neudeutsch Mentoring. Doch wie komme ich darauf? Abraham hatte nach dem Tod seines Vaters die Verantwortung für seinen kleinen Neffen übernommen und ihn überall mit hingenommen und für ihn gesorgt. Lot konnte sehen, wie Abraham lebte, wie er mit seiner Familie, seinen Angestellten und Geschäftspartnern umging. Er konnte sehen, wie sich seine Beziehung zu Jahwe äußerte und er konnte miterleben, wie Abraham Entscheidungen fällte. Und nun sollte Lot seine erste große eigene Entscheidung treffen und somit Verantwortung für sich selbst übernehmen. Auf welcher Grundlage sollte er diese Entscheidung treffen, wenn nicht auf der Grundlage, die der Onkel gelegt hatte? Abraham war für ihn eine Orientierung gewesen, eine moralische und geistliche Instanz. Und wie entscheidet sich Lot? Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis Zoar hin. Woher wusste der junge Lot, wie Ägypten aussah? Er kam doch aus Ur in Chaldea. Aber sein Onkel hatte doch mit ihm diese kleine Reise nach Ägypten gemacht. Und dabei war er auf den Geschmack gekommen. Die Jordanebene, bewässert von einem Fluss, so war es auch in Ägypten gewesen, wo sie ja wegen einer Hungersnot hingeflüchtet waren, ohne dass Abraham hier mit Gott über diese Entscheidung verhandelt hatte. Diese Entscheidung hatte Abraham auf Grundlage logischer, vernünftiger, aber im Ende doch ungeistlicher Motive getroffen. Hier müssen wir aber festhalten, dass Abraham auch eine klare Zusage von Gott hatte, dass er ihn in das Land führen würde und ihn segnen würde. Daher war seine Entscheidung, nach Ägypten zu gehen, mag sie noch so vernünftig und nachvollziehbar sein, auf keine wirkliche Verheißung Gottes gegründet. Lot wird also durch diese Entscheidung Abrahams beeinflusst, die eine Reaktion auf Gottes Eingreifen war. Und Lot orientiert sich an Abrahams Flucht nach Ägypten. An dieser Stelle wird für mich ein Punkt sehr groß. Abraham kann noch so sehr der Träger der Verheißung sein und sich seiner Vision noch so sehr bewusst sein. Es zeigte sich trotzdem nicht in seinem Handeln. Seine Entscheidungen waren nicht von diesen Aspekten seines Lebens geprägt. Ich denke, wir müssen uns einer Sache bewusst sein. Wir haben es schon gehört in der Predigt von David. Nirgendwo ist Integrität so wichtig wie in der Gemeinde. Richtig zu handeln und gerecht und liebevoll miteinander umzugehen, dafür muss man kein Christ sein. Und durch solch ein Handeln kann ich auch keinem die Botschaft vom Kreuz nahebringen. Denn der Glaube kommt durch die Predigt. Doch wie die vorangegangene Generation ihren Glauben und ihre Entscheidungen gelebt hat, so prägt sie die nächste Generation. Da bringen große Worte und theoretische Grundsätze wenig. Es gibt immer die ältere Generation in der Gemeinde, die der Nächsten vorangeht und zu sehen ist. So wie es Lot. Und es ist nun mal so, dass wenn man unsicher ist, dass man sich dann orientiert. So wie es Lot bei Abraham getan hat. Die vorangehende Generation hat eine enorme Verantwortung der nachfolgenden Generation gegenüber. Denn Kinder sehen alles besser als die Eltern. Und hier meine ich auch geistliche Kinder. Wir können, glaube ich, nicht ahnen, wie sehr wir die nachfolgende Generation von gläubigen Menschen nur durch das prägen, was wir tun und weniger durch das, was wir sagen. Denn ich denke, im frommen Umfeld zählen die Taten mehr als Worte. Also wollen wir uns ein Beispiel nehmen an Abraham und Lot und sehen, wohin ein unglaubwürdiges Leben im Vorbild in der nächsten Generation führen kann. Und auch Lot hat einen frommen Reflex von Abraham gelernt, denn ganz so heidnisch und selbstgefällig war die Entscheidung für die Jordanebene nicht, denn es war doch dort auch so wie im Garten des Herrn. Ich habe mich nie gefragt, woher Lot das wissen wollte. Als ich dann über den Text nochmal nachgedacht habe, er war nie im Garten des Herrn und er hatte auch keine direkten Verwandten, die ihm davon erzählen konnten. Aber für sein Gewissen war diese Ähnlichkeit zu den Erzählungen des Garten des Herrn eine Beruhigung. Denn wenn es ähnlich dem Garten des Herrn war, dann konnte es ja nicht grundsätzlich schlecht sein, dorthin zu gehen. Lot machte sich vor, die Jordanebene wäre doch gar nicht so schlecht und sogar wie der Garten des Herrn, den er jedoch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, und entschied sich dort zu wohnen. Für mich fußt diese Entscheidung Lots und alles, was diese nach sich zog, in Abrahams kompromissbereiten und bis dahin unglaubwürdigen Leben. Versteht mich nicht falsch. Wir können nicht unsere falschen Entscheidungen unseren Eltern oder Mitarbeitern der Gemeinde an sie dafür verantwortlich machen. Aber wir stehen damit selbst vor Gott mit unseren falschen Entscheidungen, die wir treffen. Aber es muss uns sensibilisieren gegenüber der Verantwortung für die nachfolgende Generation. Und hier ist jeder gefragt. Es geht nicht nur um leibliche Kinder. Jeder von uns ist in einem Geflecht aus Beziehungen verankert. Und manche dieser Beziehungen werden mehr von dir geprägt und gestaltet. Und dieser Umstand führt dazu, dass du maßgeblich an der Bildung eines Wertekatalogs, wie man sich benimmt, beteiligt bist, auf dessen Grundlage dann Entscheidungen getroffen werden sollten. Und dadurch bist du in der Verantwortung, bin ich in der Verantwortung. Wie lebst du, wie lebe ich? Mein Alkoholkonsum, den Umgang mit Geld, die Achtung von Vorschriften und Gesetzen, die der Staat erlässt. Wie klar habe ich den mir von Gott anvertrauten Christen zum Beispiel Enthaltsamkeit unmissverständlich vorgelebt? Sind meine Prinzipien klar und ersichtlich? Oder passe ich sie meinen wirtschaftlichen oder emotionalen Gegebenheiten an? Abraham hat hier meiner Meinung nach durch sein Leben entschieden dazu beigetragen, dass Lot diese Entscheidung traf. Lot entschied sich, wie sein Onkel Abraham, für die Flucht in die Sicherheit der fruchtbaren Ebene. Und ich denke, dass Abraham sich dessen bewusst war und daher nie aufhörte, alles für Lots Sicherheit zu tun. Das sieht man in den Kapiteln, die dann noch folgen. Er war sich seiner zuerst vernachlässigten und dann eben umso größeren Verantwortung für das leibliche und geistliche Wohl Lots bewusst. Denkt man nur an die Situation, wie Abraham mit Gott darüber verhandelt, ob jetzt die Städte zerstört werden oder nicht. Denn auch die Entscheidung, wer wohin ziehen sollte, konnte Abraham in dem Moment nicht selbst treffen. Eigentlich wäre es für Lot wichtig gewesen, dass Abraham gestützt auf seine Verheißung die Entscheidung für Lot trifft und ihn in sichere Entfernung zur Jordanebene wegschickt. Abraham, der Gesegnete des Herrn, wäre mit Gottes Hilfe in der Jordanebene zurechtgekommen, hätte aber auch dort nicht zwangsweise hinziehen müssen. Doch Lot konnte diese weise Entscheidung nicht treffen. Abraham traf sie aber auch nicht, da er die Verantwortung hier auch nicht in aller Gänze übernehmen wollte. Und damit drängte er Lot eine Entscheidung auf, die er im Endeffekt nicht treffen konnte. Er war noch nicht so weit. Lasst uns alles daran setzen, ein integres Leben zu führen. Wie schon gesagt, hat Dave darüber gesprochen, was das im Einzelnen bedeutet für uns und unsere Beziehung zu Gott. Doch es hat auch eine immense Auswirkung auf deine Jünger und Jüngerinnen. Wenn wir uns nicht bewusst werden, dass jeder von uns in Verantwortung gegenüber der nächsten Generation steht, dann laufen wir Gefahr, die nächste Generation ins kalte Wasser des Jordan zu stürzen. Gute Entscheidungen können nur auf guten und festen Grundlagen getroffen werden. Nur dann haben sie Bestand. Wenn unser Christsein glaubwürdig und kompromisslos und unsere Vergebungspraxis transparent ist, dann steht es um unsere nächste Generation nicht allzu schlecht. Wir können niemanden retten. Aber lasst uns die Verantwortung wahrnehmen, beste Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit die nächste Generation gute Entscheidungen gemäß ihrer Berufung als Kinder Gottes treffen können. Ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle übertreibe, aber ich meine das Prinzip auch in dem Missionsbefehl zu sehen. Jesus sagt nicht: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Sondern er sagt, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Rezept, das mir sagt, dass ich Gemüse blanchieren muss, und einem Rezept, das mir sagt, dass ich Gemüse blanchieren muss und mir verrät, was das bedeutet und wie ich das machen muss. Wir sollen den Jüngern nicht allein sagen, was sie zu tun haben und woran sie sich halten müssen, sondern wir tragen auch die Verantwortung dafür, dieses Wissen langfristig und nachhaltig zu vermitteln. Hilfe zur Selbsthilfe. Und das geht am glaubhaftesten durch ein integres Leben. Lasst uns dafür beten, dass wir erstens wahrnehmen, wer unsere Jünger und Jüngerinnen sind. Und zweitens, dass wir ein glaubwürdiges, wahrhaftiges Christsein leben, damit wir eine gute Grundlage für die Entscheidung der nachfolgenden Generation legen.